Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Was Schulen in Brennpunkten brauchen. Unter dieser Überschrift stand heute eine Tagung in Berlin, bei der auch neue Forschungsergebnisse präsentiert wurden. Und die sind gleich Thema bei uns. Am Mikrofon begrüßt sie Regina Brinkmann. Hallo. Mit dem neuen Programm Startchancen werden wir mehr als 4000 allgemein- und berufsbildende Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler besonders stärken. So steht es wortwörtlich im Koalitionsvertrag der Berliner Ampelregierung. Ein Vorhaben, das auch Stefan Huber begrüßt. Er forscht an der Pädagogischen Hochschule Zug seit vielen Jahren zu den sogenannten Schulen in Brennpunkten und hat dazu eben in Berlin bei einer Tagung der Wibben-Stiftung seine Erkenntnisse und Empfehlungen vorgestellt. Davor hatte ich Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, wie er Schulen im Brennpunkt definiert. Dieser Begriff ist ja manchmal auch ein bisschen umstritten. Und was so eine Schule eigentlich ausmacht.
Ja, Schulen im Brennpunkt sind Schulen mit einem sehr hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern aus nicht privilegierten Familiensituationen. Das sind Familiensituationen mit geringen Einkommen und mit im Vergleich zu anderen Berufen eher schwächer bezahlten Berufen. Und das korreliert in Deutschland sehr oft auch mit Migrationshintergrund. Also bei Brennpunktschulen sprechen wir von Schulen mit vielen Schülerinnen und Schülern aus nicht privilegierten Familiensituationen. Allerdings zeigen sich in unseren Studien, dass die Qualität der Schule unterschiedlich ist. Also wir haben Brennpunktschulen mit sehr hohen Qualitäten in den Prozessmerkmalen, in dem Schulmanagement, in der Schulentwicklung, im Qualitätsmanagement. Und wir haben Schulen, die sind stärker gefordert, die sind stärker herausgefordert. Da sehen wir niedrigere Qualitäten. Also Brennpunkt heißt nicht gleich schlechte Schule, sondern Brennpunkt heißt, die Schulen sind stärker gefordert.
Sie haben solche Schulen wissenschaftlich begleitet. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen? Was haben Sie da besonders in den Blick genommen?
Also wir betrachten bei der Analyse der Schulen die Ausgangssituation, die Rahmenbedingungen, beispielsweise Ausstattungsfragen, Fragen der Zusammenarbeit im Kollegium. Wir machen eine Analyse der Schulen. Wir schauen uns auch an, wie Schulleitung handelt, wie Kooperation in den Jahrgangsteams, in den Fachschaften ausschaut, wie sie Unterricht vorbereiten, wie sie im Ganztag arbeiten. Und wir stellen fest, dass in den Schulen viele Probleme liegen. Die haben Rollenunklarheiten. Es gibt vielleicht auch schwierige Sozialdynamiken, Kommunikationsstrukturen. Umgang mit Widerständen ist ein Thema in den Schulen, was sie beschäftigt. Die ganze Frage der Professionalität, aber auch, dass man sozusagen ein großes Interesse für die Schülerinnen und Schüler hat, aber wie man da differenzieren kann. Aktuelle Themen sind auch Nutzung von Digitalität. Wie kann das aussehen, wenn die Schülerinnen und Schüler gar nicht die Ausstattungen haben, wie vielleicht an anderen Schulen? Das sind so Fragen, die wir da analysieren. Und wir sehen, dass diese Beratungskonzepte wie Coaching und Schulentwicklungsbegleitung eben die Schulen da ganz speziell unterstützen, wo es eben in der Einzelschule eben, wo es brennt oder wo der Schuh drückt.
Heißt also, wenn ich zum Beispiel eine Schulleitung gut ausbilde in Sachen Kommunikation, in Sachen Rollenfindung und diese Dinge, das ist schon eine vielleicht ganz kleine Stellschraube, mit der ich ganz viel erreichen kann, um so eine Schule ja in eine ganz andere Richtung zu bewegen?
Also wenn Schulen stark gefordert sind, muss man natürlich überlegen, was sind kurzfristige Quick Wins, was sind kurzfristige Lösungen. Das kann manchmal sein in der Schule die Sanierung der Toiletten, wo sich ganz viel festmacht. Das kann sein, dass Schulleitung durch über 2, 3 geschickte Maßnahmen in der Kooperation mit den Kollegien. Das kann sein, dass man ausbaut, das mittlere Management, die Stärkung der Fachschaften, der Jahrgangsteams, der Steuergruppen, die für Schulentwicklungsprojekte zuständig sind. Manchmal reichen kleine Dinge mit wenig Aufwand, aber mit einem hohen und vor allem schnellen Nutzen. Aber dann muss man natürlich auch an die heißen Eisen rangehen und Funktionalitäten bearbeiten. Das heißt dann wirklich systematische Personalentwicklung, die Förderung der Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern in der Zusammenarbeit auch mit Erziehern, mit Schulsozialarbeit, mit Erziehern im Ganztag, um den Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Dazu gehören dann Theaterprojekte, viele Maßnahmen, die eigentlich so nicht nur die kognitive Bildung ansprechen, sondern eine Ganzheitlichkeit, sodass auch die motivationalen Aspekte, die emotionalen gefördert werden, das Soziale an der Schule gefördert wird.
Nun ist es ja so, dass genau an diesen Schulen meistens dringend Personal fehlt. Das sind die Schulleitungen an erster Stelle, aber auch die Lehrkräfte. All die, die das natürlich rumreißen könnten, dieses Ruder. Wie ließe sich das auch ändern? Wie ließe sich so eine Schule auch für Personal attraktiver machen?
Da braucht es auch Unterstützung vom System, von der Schulaufsicht. Und hier könnten verschiedene, auch ein bisschen neuartigere Überlegungen helfen, indem man versucht, über Personalrotationsverfahren, über Möglichkeiten, dass man Personen findet, auch mal vorübergehend für 1, 2, 3 Jahre an einer Schule die personelle Situation dieser Schulen zu stärken. Vor allem dann, wenn sie erstmal nicht so attraktiv sind, für Personen dort längerfristig zu arbeiten. Und natürlich auch einen Pool aufzubauen, eine Kompetenz aufzubauen in einer Region von Personen, die genau an diesen Schulen einfach zusätzlich gute Unterstützungsarbeit leisten kann. Das heißt auch ein bisschen Know-how-Austausch zwischen den Schulen, in Schulnetzwerken in der Region. Das wären so Möglichkeiten, die wir sehen, auch in der Praxis, dass sie ganz gut funktionieren.
SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass mit dem Startchancenprogramm gezielt 4000 Schulen im Brennpunkt gefördert werden sollen. Wo steht dieses Vorhaben aktuell und was würden Sie sich dafür wünschen?
Also, dass im Koalitionsvertrag dieses wichtige Thema von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit so klar benannt wird, halte ich aus Sicht der empirischen Bildungsforschung, der Forschung mit und für die Praxis als außerordentlich wichtig und eigentlich schon einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Aber dass man das im Koalitionsvertrag nennt, ist ja nur eine Sache. Das Zweite, was dann folgen muss, dass es budgetiert werden muss, mit Mitteln, mit Ressourcen ausgestattet werden muss. Ich weiß, aktuell sind für das nächste Kalenderjahr noch keine Mittel eingestellt. Wenn das stimmt, hinkt sozusagen das Versprechen im Koalitionsvertrag hinterher. Und wenn Mittel eingestellt sind, braucht es intelligente Konzepte. Man muss hier das Rad nicht neu erfinden. Programme wie das von der Wippen-Stiftung im Land Nordrhein-Westfalen oder auch andere Programme, die wir wissenschaftlich begleitet haben, zeigen, wie es funktionieren kann, unter welchen Bedingungen was wie funktioniert. Und darauf muss so schnell wie möglich natürlich dann auch von der Politik und der Schulaufsicht zurückgegriffen werden.
Also das heißt, das Rad muss jetzt nicht vollkommen neu erfunden werden, sondern Ihre Erkenntnisse aus verschiedenen Projekten können da schon eine wichtige Wegweisung sein.
Wir haben in vielen Bereichen natürlich auch Wissensdefizite, aber wir haben in vielen Bereichen auch viel Wissen und nicht ein Wissensproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Und in dem Fall gibt es, wie jetzt von der Wippen-Stiftung ausprobiert, mit 75 Schulen in Nordrhein-Westfalen Erfahrungen, auf die kann man aufbauen, auch die Erfahrungen, die wir mit anderen Schulen in längsschnittlichen Projekten mit Kontrollgruppendesign quantitativ und qualitativ erforscht. Da liegt viel vor, das muss jetzt genutzt werden und ich könnte eigentlich, ich sage mal, wenn man das sich erlauben darf als empirischer Bildungsforscher oder vielleicht sogar sich erlauben muss, der Politik nur anraten, das schnell zu ressourcieren, schnell anzugehen und mit den Ministerien, den obersten Schulaufsichten, mit der Schulaufsicht insgesamt so schnell wie möglich zu konzipieren, mit den Agenturen der Unterstützung, die es in den Bundesländern gibt, den Fortbildungsinstituten allen voran, in die Umsetzung zu bringen. Also nicht warten und versprechen, sondern planen, konzipieren, umsetzen, wäre jetzt gefragt aus meiner Sicht.
Ein klarer Appell von Bildungsforscher Stefan Huber, der jetzt auf einer Tagung zum Thema Schulen in Brennpunkten seine Forschungsergebnisse präsentiert hat. Und wir bleiben noch beim Thema überlastete Schulen und blicken dafür nach Berlin, wo bis zum letzten Ferientag in diesem Jahr noch verzweifelt Schulplätze für Siebtklässler gesucht wurden. Einige fanden schließlich einen am anderen Ende der Stadt. In dieser ohnehin chaotischen Situation ist es wenig verwunderlich, dass es auch bei der Beschulung der über 5000 schulpflichtigen ukrainischen Kinder, die nun zusätzlich in der Hauptstadt leben, Probleme gibt. Gut 2 Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres warten viele von ihnen weiter vergeblich auf einen Schulplatz. Luise Samann berichtet aus Berlin.
Nachmittagscafé im Ukraine-Haus der Caritas in Berlin-Wilmersdorf. Die 7 ukrainischen Frauen, die hier für zunächst ein Jahr mit ihren Kindern untergekommen sind, haben Glück gehabt. Statt in einer Massenunterkunft oder im Gästezimmer einer deutschen Familie zu leben, bewohnen sie nun saubere, große Zimmer, teilen sich Küche, Wohn- und Spielzimmer wie in einer WG.
I think to live with the Ukrainian families is
Mit anderen ukrainischen Familien zu leben, ist besser für uns, sagt Julia, Mutter von zwei Kindern. Allein morgens gemeinsam einen Kaffee zu trinken, tut gut. Wenn jemand Geburtstag hat, backen wir einen Kuchen und feiern alle zusammen. Gerade die Kinder seien seit ihrem Einzug ins Ukraine-Zentrum aufgeblüht, erzählen die Frauen. Nur ein Problem beschäftigt Mütter wie Uliana auch hier jeden Tag. Sie hat zwei Söhne, erklärt Mitbewohnerin Tanja auf Englisch. Seit Mai fragt sie beim Schulamt vergeblich nach Schulplätzen für sie und hat bis heute keine positive Antwort erhalten. Uliana ist mit ihrem Problem nicht allein. In der ukrainischen Telegram-Gruppe Schools of Berlin, in der sie Mitglied ist, tauschen sich inzwischen mehr als 600 Eltern aus. Einige warten wie sie seit Monaten vergeblich auf Nachricht vom Schulamt. Andere fahren morgens mit ihren Kindern quer durch die ganze Stadt, froh, überhaupt irgendwo einen Platz ergattert zu haben. Insgesamt würden 5.200 ukrainische Kinder in Berliner Schulen unterrichtet, teilte die Senatsbildungsverwaltung im August mit. 1.000 weitere stünden auf den Wartelisten der Bezirke. Zu dieser Zahl dürften gut 2.000 weitere unbeschulte Kinder hinzukommen, schätzt Hans-Jürgen Kuhn, ehemaliger Lehrer und Bildungspolitiker der Grünen in Berlin.
Die sich weder bei Bezirken gemeldet haben für eine Willkommensklasse, und die möglicherweise einfach jetzt am Online-Unterricht der Ukraine teilnehmen oder gar nichts machen und einfach den Tag vertrödeln, weil es keine Angebote für sie gibt.
Auch für diese Kinder organisiert Hans-Jürgen Kuhn unter dem Dach der Bürgerinitiative Schöneberg hilft dreimal wöchentlich muttersprachlichen Unterricht in einer leerstehenden Schule. Mehr als 50 Kinder haben in dem von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten Projekt in den letzten 4 Monaten gelernt. Hans-Jürgen Kuhn und ein Team aus überwiegend ehrenamtlichen Helfern leiten die Pop-up-Schule, reagieren mit ihren Angeboten auch kurzfristig auf die Bedarfe der Schüler.
Staatliche Stellen haben zum Beispiel das Problem, dass sie sich an ein Regelwerk halten müssen, allein bei der Rekrutierung von Lehrkräften, was wir einfach nicht beachten müssen. Wir haben hier 6 Lehrkräfte und wir haben uns natürlich auch mit denen genauer beschäftigt, bevor wir sie hier einsetzen. Also die haben uns ihre Zeugnisse vorgelegt. Die Englischlehrerin ist schon im Ruhestand und kann aber super toll unterrichten, also nehmen wir sie. Wir haben keine Personalfragebögen mit 30 Seiten und können einfach so jemanden dann hier einsetzen. So. Und wir nehmen Lehrkräfte, die können kein Deutsch, weil sie es auch nicht unterrichten sollen.
Schwerpunkt sind stattdessen Mathe, Englisch, ukrainische Geschichte und Literatur. Über eine moderne Computerausstattung können die Lehrkräfte auf ukrainische Lehrmaterialien zurückgreifen. Vielen Eltern sei wichtig, dass ihre Kinder bei einer Rückkehr in die Ukraine wieder einsteigen könnten, so Kuhn. Noch wichtiger aber sei den meisten, ihre Kinder an 3 Tagen in der Woche sinnvoll betreut zu wissen. Denn obwohl für alle Kinder mit regelmäßigem Aufenthalt in Berlin Schulpflicht herrscht, wird sie in hunderten Fällen nicht umgesetzt. Allein im Bezirk Berlin-Schöneberg warten aktuell noch über 300 Kinder auf einen Schulplatz, so Hans-Jürgen Kuhn. Ähnliche Angaben gibt es aus Bezirken wie Pankow, Hellersdorf oder Neukölln.
Man kann eigentlich ukrainischen Geflüchteten sagen, verlasst Berlin so schnell ihr könnt. Fahrt in ländliche Regionen, fahrt in kleine Städte, wo ihr eher eine Wohnung findet und wo eure Kinder noch Schulplätze finden. Bleibt nicht in Berlin, es ist hier für euch schwierig.
Schon während ihres Studiums in den 70er Jahren hat sich die Historikerin Ute Frevert für mehr Gleichberechtigung engagiert. Fast 50 Jahre später muss sie feststellen, dass sich zwar einiges getan hat, aber dass es immer noch viele Baustellen und Hürden gibt, die Wissenschaftlerinnen daran hindern, auch in Top-Positionen zu gelangen. Welche das sind, lassen sich in der heute vorgestellten Stellungnahme der Leopoldina nachlesen. Ute Frevert hat die Arbeit an dieser Stellungnahme als Präsidiumsmitglied geleitet und nennt hier mal ein Beispiel.
Wenn wir dann sehen, dass mittlerweile, glaube ich, 60% aller Medizinstudierenden Frauen sind und es trotzdem noch keine einzige ärztliche Leitung einer Universitätsklinik gibt, dann kann ich das nicht anders als ein Skandal. Also Skandal ist jetzt sozusagen so sensationsbedacht, das haben wir ja auch im Bericht nicht so formuliert, aber es ist schon ein riesiges Problem und an dieses Problem müssen wir endlich dran.
Und was sich im Wissenschaftsbetrieb aus Sicht der Leopoldina nun ändern muss, das hat meine Kollegin Katrin Kühn ausführlich mit Ute Frevert besprochen. Das gesamte Interview mit ihr können Sie hören um 16.35 Uhr in Forschung aktuell hier im Deutschlandfunk. Das lässt irgendwie schon tief blicken, wenn in einem Land vor einer Präsidentschaftswahl sich gleich mehrere Universitäten mit einem Manifest für demokratische Grundwerte einsetzen. So geschehen jüngst in Brasilien, wo Anfang Oktober sich der umstrittene Präsident Bolsonaro zur Wiederwahl stellen wird.
Campus und Karriere. International.
Hochschulvertreter und Studierende fürchten aber nicht nur, dass mit einer weiteren Amtszeit Bolsonaros die Demokratie weiter Schaden nehmen könnte, sondern dass die staatlichen Hochschulen dann bald endgültig vor dem Kollaps stehen. Denn wo es nur ging, hat Bolsonaro ihre Mittel gekürzt. Sein Herausforderer und Ex-Präsident Lula gibt sich im Wahlkampf nicht nur als Unterstützer der Demokratie, er hatte sich auch schon in seiner früheren Amtszeit als Präsident für mehr Bildungsgerechtigkeit eingesetzt. Doch auch er ist umstritten. Wie und warum die Meinungen zu diesen beiden Kandidaten auseinandergehen, hat mein Kollege Burkhard Birke im Gespräch mit Studierenden erfahren.
Eu acredito em Bolsonaro ainda.
Já sei, com certeza vou votar no Lula.
Er glaubt an Amtsinhaber Bolsonaro. Sie weiß, dass sie sicher Lula wählen wird am 2. Oktober. Zwei Studenten, zwei Stimmen, irgendwie repräsentativ für das Land in diesen Tagen. Rechts gegen links, Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der frühere Präsident Luiz Ignacio Lula da Silva werden zweifellos das Rennen um die Präsidentschaft unter sich ausmachen. In den Umfragen führt Lula deutlich, alle anderen Kandidaten gelten im Grunde als chancenlos. Das Land ist sehr gespalten und es herrscht eine Art Krieg zwischen den Ideologien, obwohl man überhaupt nicht von Ideologien sprechen kann. Die Leute wählen, weil sie müssen, ohne viel über die Politik zu wissen. Mein Paulo, Student von der Privatuniversität Inser in São Paulo. 5.000 Reais, umgerechnet 1.000 Euro Studiengebühren monatlich, kostet diese Business School. Kein Wunder, wenn hier die meisten Studierenden sich klar für Bolsonaro aussprechen. Schließlich gilt der als Unternehmerfreund. Ich glaube, die Erinnerung daran, dass Lula wegen Korruption inhaftiert war, obwohl er später freigesprochen wurde, ist vielen noch in Erinnerung. Und die Tatsache, dass Bolsonaro viel für die Agrarindustrie getan hat und jetzt Sozialprogramme aufgelegt hat, könnte ihm helfen, gewählt zu werden, sagt Paulos Kommilitone. Bolsonaro hat die Sozialhilfe kürzlich um 50% auf 600 Reais, rund 120 Euro pro Monat, angehoben, zahlt Taxi- und Lastwagenfahrern monatlich fast einen Mindestlohnunterstützung. Das wirkt, verfängt aber nicht bei allen, denn Bolsonaro hat lange die Impfung verhindert. Die Umweltpolitik ist ein Witz. Im Amazonas gibt es so viele Brandrodungen wie nie zuvor. Inflation, Arbeitslosigkeit, die Außenpolitik, die Wechselkurse sind gestiegen. Die Liste der Probleme ist lang. Die sanitäre Grundversorgung, Bildung, Schule. Klagt Journalistikstudentin Carolina von der Universität Caspar Libero, wobei sie mit den Wechselkursen falsch liegt. Der Real ist so stark wie lange nicht mehr und auch die Wirtschaft wächst relativ kräftig, obwohl 33 Millionen Brasilianer hungern und der informelle Sektor die Hälfte der Wirtschaftsaktivitäten umfasst. Problematisch waren und sind indes aus Sicht von Studierenden und Lehrkörper jedoch die massiven Kürzungen im Bildungssektor. Betroffen sind natürlich in erster Linie die 118 staatlichen Universitäten in Brasilien, wie die spanische Soziologin Esther Solano aus eigener Erfahrung von der Universidad Federal de São Paulo weiß.
Las universidades hemos tenido un recorte del 90% del presupuesto.
Die Mittelzuweisungen wurden um bis zu 90% gekürzt. Die Universitäten werden von der Föderation, also dem Bund, finanziert. Da konnte Bolsonaro also direkt in den Etat eingreifen. Jetzt kämpfen die Universitäten ums nackte Überleben mit drastischen Sparmaßnahmen. Wenn Bolsonaro an der Macht bleibt, wird er die Mittel weiter kürzen. Denn er weiß, seine großen Feinde sitzen in den Universitäten und in der Kultur. Die Methode besteht unter anderem darin, vom Kongress beschlossene Gelder nicht freizugeben. Allein bis August schrumpften die für den Betrieb, also Ausgaben wie Strom und Wasser, gedachten Zuwendungen um 80 Millionen Euro. 17 von insgesamt 54 durch die Zeitung Globo befragte staatliche Universitäten, darunter die von Rio de Janeiro, gaben an, sie könnten die laufenden Kosten nur noch bis Ende September bestreiten. Und für den Zeitraum 2019 bis 2021 beziffert das Instituto de Estudos Socioeconomicos, INESC, einen Rückgang der Mittelzuwendungen von 1,6 Milliarden Euro. Gerade Bildung ist jedoch für den Kandidaten Lula Teil seiner Inklusionsstrategie. In seinen beiden Amtszeiten bis 2011 hat er vor allem vielen Ärmeren, Schwarzen und Indigenen die Türen der Unis durch Quotenregelungen, Stipendien, aber auch durch vermehrte Studienkredite geebnet. Mit der Amtszeit Lulas von der PT, der Arbeiterpartei, gingen aber auch Korruptionsskandale einher. So wurden Abgeordnete monatlich geschmiert, erhielten über staatliche Firmen Zuwendungen. Natürlich gab es unter der Arbeiterpartei Korruption, Lula wurde aber freigesprochen. Auch in der Fernsehdebatte wurde das hervorgehoben. Es ist sehr leicht, über die Korruption in der Arbeiterpartei zu sprechen, aber die Korruption Bolsonaros ist offensichtlich. Seine Söhne wurden strafverfolgt, aber jetzt spricht niemand mehr darüber. Bei der letzten Wahl trat er immer mit seiner Familie auf und pries sie als eine ehrliche Familie. Aber seine Söhne sind tief in Skandale verstrickt.
Lula oder Bolsonaro, wie Studierende die Kandidaten der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Brasilien bewerten. Der Dokumentarfilm über Alice Schwarzer kommt heute in die Kinos und meine Kollegin Anja Buchmann hat die Regisseurin des Films interviewt. Zu hören gleich in Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Radionachmittag.